Monatsmitte sage ich Dotti bitte und ohne Hast rekorden wir den Podcast Nord-Süd-Gefälle 29. Hallo.
Das fängt ja super an mit dir heute. Unfassbar. Das hast du doch vorbereitet.
Ja, ich habe ja gedacht, wir fangen um 7 an aufzunehmen. Jetzt ist aber 20 Uhr und ich hatte dementsprechend ein bisschen Zeit, mir was zu überlegen, wie ich reinkomme.
Und ohne mir Bescheid zu sagen. Gott, ist das eine fiese Masse.
Das ist ja der Trick.
Boah, ist das fies. Kann ich bitte einen neuen Podcast-Kollegen haben? Unglaublich. Wo waren
wir? Hashtag alle bekloppt.
Ja, genau. Alle bekloppt im Norden.
Genau. Okay. Wir waren beim Guten Tag sagen, ja, im Süden. Dotti.
Ja, guten Tag, Jörn im Norden. Servus.
Hallo.
Gott, was hast du heute getrunken?
Tatsächlich hat meine Frau einen Cocktail ausprobiert. Wie hieß der denn noch? Gimlet oder so ähnlich mit Gin und Lime Juice und noch irgendwas. Und
okay.
Hallo.
Super.
Nein, ich habe ja eine Bar gebaut. Wir haben jetzt eine Bar. Mhm. Und man kann ja keine Bar haben, ohne nicht auch Cocktails zu mixen. Und das ist jetzt so ihr, hat sie gesagt, will sie mal mit anfangen, sich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also bisher Cocktails mixt immer nur mit irgendwie 2-3 Säfte, Sahne und irgendwie 2-3 Schnäpse rein. Mhm. Und dann wird es schon irgendwie schmecken. Aber jetzt halt mal ein bisschen mit System.
Nicht schlecht.
Aber es war noch nicht besonders viel, was wir heute getrunken haben, weil der nämlich einfach mal nicht geschmeckt hat. So ein bisschen so ein Style-Hustensaft.
Okay. Welchen Grund gab es für diese Bastelarbeit, die du da installiert hast? Hattest du einen übrigen Platz oder war schon immer mal dein Wunsch, so eine Bar zu haben?
Also mein Wunsch war es nicht, sagen wir es mal so. Okay. Aber wir haben im Wohnzimmer so eine Nische, mhm. Die relativ groß ist und da stand bisher nur das Hundebett drin und das war irgendwie so ein bisschen verschenkter Platz. Und irgendwann kam sie auf die Idee, Mensch, es wäre doch total geil, wenn wir da eine Bar hätten. Okay. Und das habe ich dann irgendwann einfach mal umgesetzt.
Okay, also dass deine Frau nicht einfach sagt, ich möchte da noch einen Einbauschrank reinhaben oder irgend sowas, sondern eine Bar, das ist jetzt auch mal ganz interessant.
Sie ist halt praktisch veranlagt.
Ja, ja, genau. Aber wie wir gehört haben, es hat sich ja schon gelohnt.
So, bitte sehr.
Sehr schön. Ja, ist er denn groß genug, um reichlich Gäste zu haben?
Naja, also es ist halt, also die ist so 1,20 breit. Und, nee, 1,20 hoch und 90 breit. Also es reicht, um da ein paar Drinks zu mixen. Und wir haben natürlich auch 2 Barhocker davor stehen. Das ist ein bisschen kuschelig, aber kann man gut mal haben.
Nicht schlecht, schön. Ja, mit dem Alkohol hast du ja ziemlich zugesprochen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, was da so über Twitter in letzter Zeit ging. Was bist du geworden? Ehrenbiertrinker? Wie wird man denn dazu?
Richtig. War eine Idee von Freunden von mir. Also Bekannte von mir sind vor 3 Jahren nach Bayreuth gezogen, weil er da einen Job hat. Und da ist halt in der Nähe, in der Gemeinde Aufsess, ist die weltweit größte Brauereidichte. Deswegen hat sich da als so ein kleiner Tourismus-Marketing-Gag etabliert, so ein Bierwanderweg, ein Brauereiweg. Wir haben jetzt also, da gibt's mehrere tatsächlich inzwischen, aber nur bei dem einen, den wir jetzt gewandert sind, da kriegt man dann am Ende auch eine Urkunde als fränkischer Ehrenbiertrinker. Das sind 11 Kilometer, relativ entspanntes Wandern. Man kommt auf der Strecke an 4 Brauereien vorbei und wenn man eben bei jeder abstempelt, dann kriegt man in der letzten am Ende dann seine Urkunde.
Okay, gibt's da noch ein Rahmenprogramm in der Brauerei? Kannst du irgendwas besichtigen oder wird irgendwas erklärt oder so?
Bier trinken reicht.
Ich dachte, da wäre vielleicht ein bisschen Kultur dabei oder sowas.
Ach Quatsch, nein, da geht es nur um Bier.
Okay.
Nee, und also letztlich, wie man Bier braut, das ist ja gerade jetzt so, wo dieser Craft-Bier-Trend irgendwie hochkommt, das hört man ja an jeder Ecke. Also ich glaube, ich weiß es mittlerweile und die anderen interessierten sich, glaube ich, nicht so richtig dafür. Nee, also das Event ist tatsächlich so dieses gemeinsame Wandern und mal Zeit haben und auch in einer Gegend wandern, wo es eben mal auch gar kein Handyempfang gibt. Also man muss sich noch nicht mal dazu verabreden, dass man die Handys in der Tasche lässt. Mhm. Und das war ein richtig guter Tag. Also wir haben so gegen 21:45 angefangen. Also kurz nachdem die erste Kneipe geöffnet hatte, waren wir auch schon da. und sind dann wirklich auch sehr gemütlich gewandert und haben natürlich auch das ein oder andere Bier getrunken. Wir haben uns abholen lassen bei der vierten Kneipe abends gegen 8 vom Taxi und da hatten wir, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hatte ich so ungefähr 10 halbe drin, also über den Tag verteilt.
Okay, aber es gab dann auch immer zwischendrin was Deftiges zu essen, oder?
Ja, also natürlich, wir haben auch zwischendurch immer mal ein Glas Selta getrunken und bei der einen Kneipe, die haben, also das ist halt wirklich so ein Braugasthof, die haben wirklich sehr, sehr deftiges Essen. Da gab es dann irgendwie einen Rinderbraten mit Spätzle und Soße und tralala und bei der nächsten haben wir noch Kuchen gegessen und der ein oder andere wagte sich dann sogar noch zusätzlich an eine Currywurst mit Pommes. Also wir haben schon dafür gesorgt, dass wir da nicht ganz unvorbereitet reingehen in die Nummer.
Und wie ging es dir dann am nächsten Tag mit dem Kopf?
Ich war überrascht, wie gut es mir ging. Also der Trick ist natürlich, Sorten reinzutrinken, klar. Ich habe mich also von sämtlichen Schnäpsen und dergleichen ferngehalten. Als ich ins Bett gegangen bin, hatte ich so einen leichten Kopfschmerz und habe noch so gedacht, oha, das wird ja was morgen. Aber überhaupt nichts, keine Probleme gehabt. Ich würde jetzt auch sagen, also dass ich keinen größeren Ausfall hatte. Also ich kam ja auch relativ gut beieinander vor. Also ich hätte jetzt natürlich nicht, um Himmels Willen, nicht gesagt, ich könnte noch Auto fahren oder irgend sowas. Aber ich habe, glaube ich, nicht besonders gelallt und konnte auch sehr einfach noch geradeaus gehen.
Mhm. Ja, und hast du dann geschmacklich Unterschiede irgendwas festgestellt oder ging das dann irgendwann nicht mehr ab der fünften halben?
Also es gibt durchaus geschmackliche Unterschiede zwischen den Bieren, weil das ja nun mal Brauereien sind, die wirklich ihre Biere selber machen. Und bei der einen ist es wohl so, dass man das auch im Laden kaufen kann. Das heißt, die brauen einfach eine größere Menge und ich bilde mir ein, dass man das gemerkt hat vom Geschmack her. Und also so geschmacklich fand ich tatsächlich das erste Bier am besten. Also waren halt alles dunkle Biere, die sehr ähnlich geschmeckt haben. Aber ich würde, also so das, woran ich mich am ehesten erinnere, ist noch das erste. Morgens um 10. Mhm. Oh Gott.
Okay. Dunkle Biere, aber die hatten nicht viel Umdrehung dann oder hatten die schon Bums?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Okay.
Das kommt ja im Krug und da steht ja nicht drauf, wie viel die haben.
Okay. Nicht schlecht, da hast du es dir ja gut gehen lassen. Und das war übers Wochenende.
In der Tat. Genau, also wir sind am 1. Oktober runtergefahren, haben also wirklich den ersten als Reisetag dann genommen und sind irgendwie auch dann erst abends irgendwann spät angekommen und haben dann am 2. Oktober die Wanderung hinter uns gebracht und ja, der dritte war dann eben wieder die Rückreise, für mich dann halt direkt von Bayreuth aus mit dem Zug nach Husum. Mhm. Bin ich mit einem Freund gefahren, der sowieso zufällig bei uns zu Besuch war und dann gesagt hat, da nehme ich dich gleich mit.
Mhm. Aber der 2. Oktober, der war bei uns, glaube ich, verregnet, wenn ich mich richtig erinnere. Wie war das Wetter dann?
Wir hatten Glück. Also es hat ein paar Schauer gegeben, aber immer dann, wenn wir sowieso gerade irgendwo drin saßen. Mhm. Also es gab kurze Schauer und auch nicht so stark. Und wie gesagt, also bei der einen Brauerei haben wir aber auch 4 Stunden oder so gesessen. Mhm. Da haben wir aber auch nur einmal kurz das gesehen, dass die Leute, die außerhalb vom Dach sitzen mussten, dass die irgendwann mal aufgestanden sind und sind mal reingegangen. Aber ansonsten ging es eigentlich. Also es war zwar relativ frisch, aber die Sonne schien und es war eigentlich ein richtig gutes Wanderwetter, muss man einfach sagen.
Schön. Der goldene Herbst, naja.
Also das war ja nun wirklich der Hammer, ne? Was wir jetzt, also gerade hier auch bei uns im Norden, wir haben jetzt vor 3-4 Tagen wurde es dann langsam halt mal kälter. Aber wir haben auch, also letzte Woche haben wir durchaus noch ohne Jacke draußen sein können. Das war toll. Nee, ja, Hammer.
Bei uns gar nicht. Und auch das Oktoberwochenende, das erste, von dem du gerade gesprochen hast, da ging es bei uns eigentlich richtig los, schlecht zu werden. Und habe ich nicht viel davon leider gehabt. Und es ist auch sehr, sehr kalt geworden. Es war eigentlich wirklich so von Sommer gleich auf fast Winter, muss ich sagen. Also wir haben ja einstellige Temperaturen und es ist wirklich richtig unangenehm zurzeit. Eigentlich
untypisch. Ja, das geht bei uns auch langsam los. Also ich bin jetzt seit 2 Tagen so weit, dass ich dann auch wieder die Mütze anziehe. Mhm. Aber vorher, also letzte Woche, das ist so diese Übergangszeit. Also ich habe das im Prinzip jedes Jahr im Herbst, dass ich so eine Woche habe, bei der ich ständig vergesse, eine Jacke mitzunehmen und mich dann ärgere, weil ich die irgendwo liegen lasse. Hab ich auch gehabt, dass mir dann aus dem Restaurant jemand hinterher kam, sie haben ihre Jacke vergessen, oder dass ich sie gar nicht erst mitnehme. Und andersrum habe ich dann aber im Frühjahr irgendwann so eine Woche, wo ich mich dann ständig frage, verdammt nochmal, wo habe ich die Jacke denn gelassen?
Also ich habe dieses Mal, Frauen haben ja Übergangsjacken, kennt man ja. Und ich habe die Übergangsjacke dieses Jahr gar nicht ausgepackt. Ich bin gleich von der Sommerjacke dieses Wochenende auf die Winterjacke umgestiegen. Also das war schon richtig heftig. Und das ist bei uns wirklich nicht üblich. Wir haben normalerweise einen herrlichen Herbst und der geht auch bis Ende Oktober normalerweise. Aber jetzt, wir haben jetzt gerade Urlauber hier, mit denen wir uns am Wochenende getroffen haben, und die bemitleide ich jetzt so schon ein bisschen, weil für die hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es schönes Wetter hat und dass sie noch ein bisschen wandern gehen können. Aber sieht nicht so aus, als wenn das besser werden würde. Naja, man kann das Wetter nicht machen und ist vielleicht auch ganz gut so. Aber zum Thema Bier fällt mir was ein. Ich muss jetzt bloß überleiten zu Milch. Wie ich das jetzt hinkriege, weiß ich nicht. Ich habe nämlich im Zeitungsbericht entnommen, dass wir im Allgäu eine Schule haben, die leider ihre Milch aus Nordrhein-Westfalen beziehen muss. Und das ist im Milchland Allgäu. Das ist ja schon heftig, weil nämlich die Schule 250 Milliliter Gebinde rausgeben möchte. Die Kinder, ist klar, das sind so Kinder von 8 bis ungefähr 12 Jahren. Und die können natürlich nicht einen halben Liter oder einen Liter Milch trinken. Und deswegen sollen 250 Milliliter Becher angeboten werden oder so Tetrapacks. Und das stellt nämlich keiner im Allgäu her. Im Allgäu wird zwar bei Salita, das ist eine Firma, 250 Milliliter Gebinde hergestellt, aber in der Glasflasche. Und das wollen sie eben in der Schule nicht verteilen, weil das eben zu Bruch gehen kann und die Kinder sich verletzen können. Und das fand ich dann schon heftig, dass so ein Milch- und Bierland wie bei uns hier unten, also vor allem Milchland, dass wir es nicht fertig bringen, 250 Milliliter Tetrapacks herzustellen für die Kids.
Ich überlege gerade, also ich weiß, dass es bei uns, als ich damals in der Grundschule war, da war die Schule noch schwarz-weiß, so lange ist das her, da hatten wir auch Schulmilch und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel da drin war, aber das waren auch so kleine Tetrapacks, wie so diese Trinkpäckchen, wie hießen die denn immer, Zoom-Kist oder so ähnlich. Genau. Und da konnte man so den Strohhalm relativ komfortabel reinstecken, meine ich mich zu erinnern. Oder wir haben irgendwie an der Ecke ein bisschen was abgeschnitten, aber irgendwie sowas. Und das war, ich habe ja keine Ahnung, wo das herkam, aber so wird ja auch ein relativ kleines Portionsding gewesen sein.
Also ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass wir Milch bekommen haben. Gar nicht. Nee, kann ich gar nicht.
Das weiß ich, das war bei uns immer ein Riesen-Event, weil wir Kinder nämlich selber entscheiden durften, was wir haben wollten. Also normalerweise bei allem anderen wurden ja dann immer unsere Eltern gefragt. Und in diesem Fall durften wir selber sagen, ob wir Milch haben wollen oder lieber Kakao. So, dass die beiden Optionen gab's, und ich glaube, zum Schluss gab's auch mal für ein halbes Jahr irgendwie die Möglichkeit, auch Vanillemilch dazu, also statt dem anderen zu bestellen. Das meine ich auch noch zu erinnern, und dann mussten unsere Eltern halt nur dafür sorgen, dass wir dann rechtzeitig das Milchgeld dabei hatten. Und dann kam immer morgens irgendwann, so ich glaube zur zweiten Stunde, kam dann immer eine Palette, so eine Euro-Palette, und dann ging der Hausmeister rum und hat dann die Schulmilchpackungen in der großen Pause in die Klassen gestellt, je nachdem wie viele Kinder halt da waren, und dann gab es in der dritten Stunde eben eine Milchpause. Haben wir erstmal schön unsere Milch getrunken.
Ja, in dem Zeitungsbericht steht jetzt auch, dass normalerweise so Bananenmilch und Schokomilch und Vanille, wie du gerade gesagt hast, und Erdbeer, glaube ich, nicht das Problem darstellt, sondern dass sie halt gerne möchten, dass die Kinder Naturmilch trinken, weil in der anderen Milch natürlich wahnsinnig viel Zucker drin ist. Und diese Fruchtsorten, die gäbe es in 250 Milliliter Pack, aber eben Naturmilch nicht. Und da hoffen sie jetzt natürlich nach einer gesünderen Lösung. Aber ich bin mal gespannt, was daraus wird.
Ja, das ist dann natürlich wahrscheinlich, also schätze ich jetzt einfach mal so, ne, so ein bisschen weiter gedacht. Da ist halt wahrscheinlich das Problem, dass jede Schule oder mutmaßlich jeder Kreis selber bestellt. Und wenn jetzt irgendwie mehrere Schulen oder mehrere Kreise gesammelt sozusagen an eine Molkerei rantreten würden und würden sagen, pass mal auf, oder vielleicht auch das Schulamt das Bildungsministerium ausschreiben würde, hier so und so viel 1000 Packungen Schulmilch, die und die Größe und die Anforderungen, dass sich dann eine Molkerei wahrscheinlich eher überlegen würde, eine kleinere Packungsgröße einzuführen.
Mhm.
Aber das geht halt nicht, wegen föderales Bildungssystem und Schulträgerverteilung und so ein Bla.
Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, ob es für die Molkerei lukrativ ist. 1000.
Naja, klar, wenn's so um kleine Mengen geht, ne, wenn du irgendwie eine Grundschule hast mit 100 Kindern, dafür rechnet sich's natürlich nicht. Aber wenn du
mehrere Schulen, ob sich's dann rechnet, ich meine, die rechnen ja auch in ganz anderen Größen. Das muss ja dann schon deutschlandweit vertrieben werden, damit sich überhaupt irgendwas lohnt. Viele kleine. Ja,
die Kölner machen's offenbar richtig, ne?
Ja, die machen richtig, genau.
Wie kommen wir jetzt von da zu einem der anderen Themen weiter?
Wir haben's heute nicht drauf, gell?
Also, nee, überhaupt nicht.
Hat vielleicht Captain Kirk auch Schulmilch getrunken? Mach du's besser, super. Komm zu deiner Probefahrt.
Nee, mir ist, nein, überhaupt nichts. Nein, nein, das ist die Überleitung des Todes, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Was ist los mit Captain Kirk?
Der Captain Kirk, das Raumschiff Enterprise, das landet jetzt zukünftig am Bodensee. Im Dornier-Museum in Friedrichshafen findet dann eine Sonderausstellung statt zu dieser Kultserie. Denn Star Trek wird ja dieses Jahr, glaube ich, 50. Und da haben die sich gedacht, sie wollen die ganzen Originalrequisiten und die Aufbauten, die es da gab in den Filmstudios, wollen sie an den Bodensee holen. Und da findet nämlich dann vom 28. Oktober bis nächstes Jahr, 18. Juni, diese Ausstellung statt. Und da bin ich doch hellhörig geworden, denn ich bin ja als Kind so ein richtiger William Shatner-Fan gewesen. Und dann werde ich da auf jeden Fall mal hingehen und mir das anschauen, weil das finde ich dann schon interessant. Der Bogen spannt sich dann von Star Trek The Original Series 1966 bis 1969 über Star Trek The Next Generation und dann noch Star Trek Deep Space Nine. Das ist so ziemlich an mir vorbeigegangen, das habe ich dann nicht mehr geguckt. Und die Kinofilme, die zwischen der Kirk-Ära lag, die soll dann auch da dargestellt werden. Finde ich spannend und werde ich mal angucken.
Finde ich total spannend. Also ich war ja zum Beispiel ein Riesenfan, also Next Generation habe ich verschlungen. Da
echt?
Als, ja, das fand ich total geil.
Gar nicht.
Also das fand ich richtig toll. Mhm. Und was ich noch besser fand tatsächlich war Deep Space Nine. Weil das halt sowas, was ganz anderes war. Ich habe also Next Generation immer auch.
Hilf mir mal, ich habe kein Bild dazu. Was ist Deep Space Nine?
Das ist diese Raumstation, wo sie immer nur auf der Station sind mit dem schwarzhäutigen Glatzkopf-Captain.
Ja, jetzt kommt das Bild. Okay.
Und dem Wurmloch und so.
Ah ja, okay. Okay.
Ja, und also das fand ich viel, viel spannender, weil es halt eben nicht so ein vermeintlicher Aufguss von Captain Kirk war mit heutigen Mitteln sozusagen, sondern es war halt was Eigenes. Natürlich war das immer sehr begrenzt auf das Leben auf der Station. Es war mehr so eine Art Seifenoper stellenweise. Und dann fingen sie aber an mit dem Wurmloch und den Rassen, die dahinter noch waren. Und das waren ja dann auch so ganz hinterhältige, kriegslüsterne Vögel. Und das fand ich total spannend. Vor allen Dingen hatte ich dann aber auch ein paar Leute in der Schule, die das auch geguckt haben. Und wir haben das sehr, sehr lebhaft diskutiert dann noch. Das war eigentlich das Beste daran, dass wir uns danach am nächsten Tag in der Schule drüber unterhalten konnten und rätseln konnten, wie das jetzt weitergeht und was da jetzt alles gerade so passiert ist.
Mhm. Und wie viele Folgen gab es davon oder gab es mehrere Staffeln oder über wie viele Jahre lief das dann? Oder von wann bis wann?
Sowas nicht, nee, keine Ahnung. Also da müssten wir die Jungs von Trackcast fragen. Die wissen das ganz genau. Ich kann nur raten, weiß ich nicht.
Da muss ich völlig raus gewesen sein. Aber jetzt wird mir auch klar, warum die Ausstellung mit einem Wurmloch gestartet wird. Das war dann nämlich auch ganz dick herausgehoben worden, dass man in das Wurmloch hineingeht und damit dann die Ausstellung gestartet wird. Und ich konnte mich so gar nicht an ein Wurmloch erinnern. Aber das hast du ja jetzt gerade erklärt, dann ist mir das klar. Mhm.
Genau, das war ein festes Element bei Deep Space Nine, also in, ich sag mal, unmittelbarer Entfernung zu der Station, also in Sichtweite gab es eben dieses Wurmloch, mit dem man in relativ kurzer Zeit in einen anderen Quadranten reisen konnte und da eben noch neue Welten und Galaxien zu entdecken. Aber in diesem Wurmloch, und das war das Spannende, da lebten auch noch welche.
Mhm.
Und das waren so gottgleiche Wesen, die überhaupt keinen Begriff von Zeit und Raum hatten. Auch sehr, sehr spannend.
Mhm. Okay. Kannst du mich, glaube ich, nicht abholen. Also dann doch lieber Captain Kirk und Spock und Scotty. Und war zwar auch schon nicht unbedingt meine Zeit, also da war ich dann auch noch zu klein für, aber ich habe es halt auch trotzdem mitbekommen durch meinen Bruder und eben die ganzen Wiederholungen. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ich auch heute noch anschauen. Klar, ja, Kameraführung, Ton, Bild, das Format stimmt ja auch gar nicht mehr und ja, ist jetzt nicht mehr topmodern, aber ich kann.
Und William Shatner hat ja diese Krankheit, wenn immer wenn er vor der Kamera steht, dass er nicht ausatmen kann. Der muss immer den Bauch einziehen.
Das müssen aber einige Männer. Achten.
Ja, ich darf da nichts sagen, das stimmt.
Ja, war eine schöne Zeit, doch. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch alles lebt. Also der Spock ist ja, glaube ich, schon von
uns gegangen. Spock ist gerade vor kurzem gestorben und ich glaube auch Scotty. Ich glaub, weiß ich jetzt nicht genau.
William Shatner hat jetzt auch so ein Buch rausgebracht, so eine Art Biografie, aber eher, glaube ich, über Leonard Nimoy schreibt er so ein bisschen. Die hat ja wohl eine 50-jährige Freundschaft verbunden und da hat er jetzt ein Buch geschrieben und erzählt halt über diese Freundschaft und wie Spock so war. Und da macht er jetzt gerade wohl sein Geld damit.
Ja, wobei die sich aber auch ganz gut behagt haben, weil Shatner wohl ziemlich eifersüchtig war auf den Erfolg von den Nimoy als Spock eben hatte. Und es gab sogar einen der frühen Filme, wo Shatner Regie geführt hat, einfach um ihn ruhig zu stellen, um ihn auch so ein bisschen nach vorne zu spielen. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber also irgendwie gab es da, die haben sich, also Shatner und Nimoy, das waren nicht immer nur Freunde, sondern die waren auch, also gerade Shatner ist auch wohl jemand, der ein ziemlich großes Ego hat, das ziemlich doll gestreichelt werden wollte damals zumindest.
Mhm. So, so.
Ja, aber sprechen wir über ein anderes Schiff. Das muss ja nicht immer ein Raumschiff sein.
Vielleicht
tut es ja auch ein Segelschiff. Genau.
Erzähl.
Es gibt nämlich in Kiel wird seit 4 Jahren das größte Segelschiff der Welt gebaut, die A. Auftraggeber ist ein russischer Milliardär und jetzt in diesen Tagen geht dieses Ding auf Erprobungsfahrten in der Kieler Förde und in der Ostsee und es wird jetzt im Prinzip täglich damit gerechnet, dass sie auch mal die Segel ausprobieren. Das Teil ist ein absoluter Brummer. Das ist 149 Meter lang, die Masten sind fast 100 Meter hoch. Nur mal so zum Vergleich, die Masthöhe der Gorch Fock, also dem Segelschulschiff der Bundesmarine, die sind irgendwie bei, ich glaube, 45 Metern. Also es ist ein Riesenteil, das hat irgendwie Garagen für 3 Beiboote, ein Mini-U-Boot, das soll einen Glasfußboden haben, so eine Aussichtslounge. Und im höchsten der Masten soll es angeblich einen Fahrstuhl geben, der in einer Aussichtskabine oben in der Spitze führt auf fast 100 Meter Höhe. Okay. Ja. Und die Segel sollen vollautomatisch gesetzt werden und haben eine Segelfläche, die ungefähr so groß ist wie ein Fußballfeld. Mhm. Gibt natürlich überhaupt keine Informationen darüber, ob das alles stimmt. Das sind alles nur Gerüchte. Und vor allen Dingen auch die Baukosten sind selbstverständlich geheim. Offiziell weiß man noch nicht mal, dass dieser russische Milliardär der Auftraggeber ist, aber ja, gut, wenn der ab und zu mal mit seiner jetzigen Motorjacht dann in Kiel anlegt und bei der Werft dann mal vorbeischaut, dann kann man sich das schon ungefähr vorstellen, dass er das wohl sein wird.
Mhm. Wieso kommt mir das jetzt bekannt vor? Ist das das, wo du uns gezeigt hast, als wir auf der Kieler Woche waren?
Ja, genau.
Ah, okay.
Richtig. Und das ist halt, also im Augenblick, das war jetzt so das Letzte, wo, als die Probefahrten anfingen, da haben dann die ersten Schifffans angefangen zu rätseln, wie dieses Ding denn aus der Ostsee rauskommen soll. Weil es nämlich so ist, die Masten sind zum Beispiel viel zu hoch für den Nord-Ostsee-Kanal. Die Brücken da sind alle maximal 42 Meter hoch. Das heißt, da kommt sie nicht durch. Man kann die auch nicht umlegen, weil die so unfassbar riesig sind. Und wenn sie nach Norden rausfährt, dann gibt das irgendwo, ach, ich glaube im Öresund, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, da gibt das eine Straßenverbindung zwischen zwei Ländern, Dänemark und Schweden wahrscheinlich, und die ist eben zum Teil als Brücke und zum Teil als Tunnel ausgelegt, damit eben Schiffe auch, die höher sind, da rausfahren können. Mhm. Das Problem ist aber nur, da kannst du maximal 8 Meter Tiefgang haben. Und dieses Schiff hat 8 Meter Tiefgang. Mhm. Also das wäre dann Zentimeterarbeit, das da raus zu buxieren. Keine Ahnung, wie sie das nachher machen wollen. Das haben sie sich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig überlegt. Ja, aber da geht's jetzt auch erstmal nicht drum, denn im Augenblick geht's erstmal auf hohe See und da sind sie jetzt auch zum Teil manchmal mehrere Tage dann weg, um irgendwelche Erprobungsgeschichten zu machen.
Nicht schlecht. Ja, stimmt. Und zwischen Deutschland und Dänemark können sie auch nicht durch, weil die Brücke dort noch kleiner ist. Also die,
richtig.
Stimmt. Die müssen ja da oben rum. Na, wer weiß. Vielleicht ist das auch viel dick aufgetragen.
Ja, also nicht. Aber also das Ding steht ja jetzt und
also man sieht
irgendwo
es,
muss
es.
Er ja hin damit. Ja, ja, so. Das schwimmt ja schon.
Ach, das sieht man
ja, schon. Ja, ja, die sind ja schon auf Probefahrt damit in der Ostsee.
Ach so, hast du es dann auch schon gesehen?
Ja.
Oh, cool.
Also das ist ein sehr, sehr imposantes Bild, wenn dieses Schiff da sich bewegt. Es ist halt so überhaupt nicht mein Design. Ich finde, es sieht furchtbar aus. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand davor steht und sagt, ah, schönes Schiff. Mhm. Es ist halt einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig groß.
Mhm. Ich habe jetzt im Kopf gerade den Blick hinüber von der Kieler Woche auf der anderen Seite des Ufers, wo du uns das gezeigt hattest. Aber ich habe nicht mehr im Kopf, ob ich das jetzt imposant fand oder groß oder sonst was. Das war ja auch viel verkleidet, glaube ich. So viel hat man damals genau. Gar nicht gesehen. Deswegen fehlt mir da jetzt so ein bisschen die Fantasie für so ein Schiff. Muss man mal gucken.
Ja, also
gibt ja bestimmt.
Das war damals, als ihr da wart, war es noch fast komplett eingerüstet. Mhm. Da waren gerade die Masten drauf. Mhm. Aber es gibt diverse Bilder online und ich glaube sogar auch ein paar Videos, wo man diesen Größenvergleich dann auch mal sieht. Das ist schon echt imposant, das Ding.
Aber was macht so ein Milliardär damit? Fährt man da wirklich so rum oder ist das einfach nur ein Prestigeobjekt, um seinen Reichtum zu präsentieren?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich fährt man da tatsächlich dann mit rum. Ich glaube, also wenn du halt so viel Geld hast, dass dir mutmaßlich, ich glaube, es ist ungefähr eine halbe Milliarde Baukosten, die da im Raum stehen. Wenn du so viel Geld hast, dass dir das egal ist, dass du das einfach mal machst, dann hast du das halt auch einfach. So, und da hast du natürlich dann auch eine Menge Personal auf so einem Schiff, denn natürlich steuert der das Ding nicht selber. Und natürlich kocht er auch nicht für sich selbst, sondern der will halt da einfach rumhängen und will dann ab und zu mal mit seinem U-Boot rausfahren. Was weiß ich, die werden halt, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo in der Karibik kreuzen und dann halt da, wo möglichst klares Wasser ist, ein bisschen rumfahren und weiß der Geier was machen, keine Ahnung. Also. Und vielleicht steht's aber auch einfach nur 8 Monate im Jahr im Hafen und wird dann die restliche Zeit zwischen irgendwelchen Sehenswürdigkeiten weltweit verlegt, wo er dann halt gerade Bock hat, dann rumzudümpeln. Und im Wesentlichen, in die wenigsten Häfen wird er reinfahren können mit dem Riesenteil. Das heißt, er wird dann irgendwo außerhalb auf Rede liegen und mit einem der Beiboote dann reinfahren, wenn er denn überhaupt an Land geht. Wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß auch nicht, wie der drauf ist, vielleicht ist er auch paranoid genug, dass er dann einfach nur da ist.
Naja, die Größe eines Kreuzfahrtschiffs wird es jetzt nicht haben, also er könnte vielleicht an so einem Terminal anlegen. Die Frage ist bloß, ob er das, ja klar kann er das zahlen, aber die Frage ist, ob die den dann da ranlassen an so ein Kreuzfahrtterminal.
Eben. Denn natürlich hat so ein Hafen auch, also das wird ja, ich glaube, dass die Liegegebühren sich irgendwie nach der Größe richten und oder nach der Verdrängung oder irgendwas. Das heißt, der wird da schon relativ günstig bei wegkommen, aber die Häfen haben natürlich eher ein Interesse daran, da 3.000 bis 5.000 Leute im Hafen zu haben, die vielleicht dann irgendwie in der Stadt was konsumieren oder so, als da eben einen exzentrischen Milliardär.
Ja, das ist die Frage, wie sie ihr Geld machen. Wenn der natürlich so ein paar Scheine auf den Tisch legt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so viel Geld hätte wie dieser Mann, da wüsste ich doch was Besseres damit anzufangen.
Das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, dass du irgendwann, wenn du so viel Kohle hast, dass du dir alles leisten kannst, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, entweder verschenke ich die ganze Kacke jetzt, so wie Bill Gates es macht, der einfach wahnsinnig viel in irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen pumpt. Natürlich spart er dadurch auch ein bisschen Steuern, aber ne, die Kohle muss halt raus. Oder du sitzt halt wirklich wie Dagobert Duck in deinem Geldspeicher und irgendwann gibt's halt nichts mehr, was dich noch irgendwie kohlemäßig erfüllt. Irgendwann hast du mal alles gemacht, sondern fängst halt, keine Ahnung, ne, die einen bauen sich dann eben Schiffe für ein Schweinegeld, die anderen gründen ein Weltraumunternehmen und wieder andere, ja, die verschenken ihren Kram halt einfach.
Ja, aber das Geld zu investieren in gute Sachen oder eine Firma aufzubauen, Arbeitsplätze zu gestalten. Also das macht doch viel mehr Spaß, wenn ich schon so viel Geld habe, als da so ein Schiff zu bauen und mit dem eigentlich, naja, gut, darüber muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen, wir zwei jedenfalls.
Zum Glück nicht, zum Glück. Ich bin ganz froh drum, dass ich mir da keine Gedanken drum machen muss. Also ich habe neulich gerade gedacht, Euro-Jackpot steht jetzt irgendwie bei 90 Millionen. Mhm. Was würdest du denn machen, wenn du auf einmal jetzt gibst deinen Lottoschein ab und die sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der diese Zahlenkombination richtig hat. Hier sind Ihre 90 Millionen. So, paff, dann stehst du da. Und dann?
Dann würde ich mich erstmal ganz ruhig verhalten und das Ganze entgegennehmen und mal schauen, wie man es am besten anlegt und erstmal die ganzen Steuern zahlen oder was immer ich da auch tun muss.
Der Gewinn selber ist steuerfrei, die Zinsen die musst du versteuern.
Okay.
Und wenn du dann anfängst, es anzulegen, dann zahlst du darauf halt Zinsen. Mhm. Und mir hat mal jemand erzählt, wenn du dir etwas kaufst, woraus, also wenn du einen Wert schaffst, so beispielsweise ein Hauskauf oder weil du dir eine riesen Yacht bauen lässt, dann ist das was anderes, als wenn du es einfach nur raushaust. Also wenn du jetzt irgendwie Reisen machst, Kreuzfahrten machst und lässt dich irgendwie von Elon Musk in die Umlaufbahn schießen und fliegst zwei Tage um die Erde, bevor du dann wieder auf irgendeiner Plattform landest, dann ist es egal, dann ist das Geld halt weg. Aber alles, was du dann besitzt sozusagen, was wiederum Wert abwirft, wie zum Beispiel Zinsen oder Vermietungseinnahmen, das musst du dann ganz normal versteuern.
Mhm. Ja gut, ich würde es erstmal in ein neues Haus anlegen, in ein sehr schönes, vielleicht in 2-3 Häuser an verschiedenen Stellen der Welt, wo es mir gut gefällt. Ja, ich bin vielleicht noch zu kleingeistig, mir wäre dann auch ganz recht ein Wohnmobil zu haben oder 2-3 schicke Autos und und dann würde ich gucken, dass ich Gutes tue, dann würde ich Vereine unterstützen, ich würde, ja, einfach ärmere Leute unterstützen, schauen, dass die Tafel was kriegt, dass die Tierschutz was kriegt, dass, ja Gott, 90 Millionen. Jörn, was kann man mit 90 Millionen alles anfangen? Das ist ja...
Das ist halt das Ding. Also du müsstest nie wieder arbeiten und der Rest deiner Familie wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Du hast dann plötzlich ganz viele Freunde, die wollen dann ja auch alle.
Ja, das stimmt, richtig, genau. Du könntest dann einen Millionärs-Podcast aufsetzen und du hättest in wenigen Minuten eine unfassbar hohe Followerzahl und jeder hätte eine Idee, was er mit der Kohle machen könnte.
Also 90 Millionen ist aber auch eine Zahl, die ist wirklich utopisch, die kann ich nicht greifen. Ich habe öfters mal so gedacht, so 8 Millionen oder so, das würde mir jetzt in meinem Alter schon reichen, um schon mal mit der Arbeit aufzuhören. Da würde ich, wie gesagt, auch gucken, dass ich das Geld erstmal in sichere Tücher kriege und gut anlege. Und dann würde ich zu meinem Chef gehen und mich bedanken und sagen, dass das jetzt für mich war, das Arbeitsleben.
Echt, du würdest dich bedanken, du würdest nicht rausrennen und schreien, bis nie, ihr Idioten.
Nein, so gute Erziehung habe ich, dass ich das dann nicht mache. Nee, das würde ich dann nicht machen. Daher würde ich dann so wie so eine, keine Ahnung, so eine Königin so leicht winken und dann...
Genau, immer Showwinkel, ja, genau so. Die Harpe Kerkeling-Geste, genau.
Nee, aber 90 Millionen, das ist nicht greifbar, das ist unglaublich, das ist utopisch. Was würdest du denn machen?
Ich habe keine Ahnung, also ich würde eine Menge Leute in meinem Umfeld, glaube ich, finanziell absichern und ich würde vor allem auch mal locker 2 Millionen einfach raushauen und sie einfach verpulvern für irgendwelchen sinnlosen Quatsch. Ich würde wahrscheinlich ganz viel reisen und würde allerlei verrücktes Zeug machen und keine Ahnung und hätte dann wahrscheinlich relativ schnell unfassbar viel Langeweile und würde dann hoffentlich mich auf die kleinen Dinge besinnen. Das ist zumindest, also ich habe mal irgendwo in so einem Bahnmagazin gelesen, dass Bill Gates, der als einer der reichsten Menschen der Welt gilt, manchmal ganz bescheiden einfach in einem Erste-Klasse-Abteil in der Deutschen Bahn sitzt und die Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz abfährt und sich daran erfreut, wie schön diese Strecke ist. Mhm. Und wenn du es schaffst, mit der Kohle im Nacken so bodenständig zu sein und sowas noch genießen zu können, ich glaube, dann hast du eine Menge erreicht. Und das wäre so mein Ziel, glaube ich. Und ich glaube, ich würde eben auch gucken, dass ich irgendwelche guten Sachen unterstütze. Irgendwas Wohltätiges machen, eine Stiftung gründen für, keine Ahnung, irgendwelche benachteiligten Menschen fördern oder weiß der Geier was.
Ich glaube, so eine Aufgabe müsste man sich auch einfach stellen, dass man irgendjemanden unterstützt und hilft, weil sonst hebst du ab, glaube ich. Wenn du die Bodenhaftung verlierst, das geht nicht.
Genau, das ist mein Gedanke dabei. Ich glaube, wenn man so viel Kohle hat, dann muss man irgendeine Beschäftigung haben, die einen wirklich auch ausfüllt.
Ja.
Wenn man einfach nur den ganzen Tag nichts anderes tut, als seine Kohle auszugeben oder sie zu zählen oder sie, keine Ahnung, eben nicht zu zählen, sondern einfach mit vollen Händen rauszuschmeißen, das führt, glaube ich, zu nichts und das macht, glaube ich, auch den Charakter schwach.
Ja, ich habe mir auch oft gedacht, dass man dann, also ich würde zum Beispiel einfach mal Geld einstecken, Kreditkarte einstecken, zum Flughafen fahren, gucken, wo der nächste Flug hingeht, wo es mich hinzieht, wo es mir gefällt und dann einfach einsteigen und dann losfliegen, dort ankommen, Taxi nehmen, irgendwo ein tolles Hotel aussuchen und dort erstmal Urlaub machen. Und wenn mir langweilig...
Das kaufen und dann irgendjemand rausschmeißen.
Nee, das nicht. Und nach ein paar Wochen, keine Ahnung, gefällt mir das nicht mehr, dann wieder irgendwo einsteigen, wieder gucken, wo es hingeht. Aber so, das machst du doch nicht lange. Das machst du ein halbes Jahr und dann langweilt dich doch das. Dann brauchst du doch wieder eine Aufgabe. Eben. Also mir würde es so gehen.
Ich bin sehr sicher, dass mir das auch so gehen würde. Aber nichtsdestotrotz würde ich aber erstmal einen signifikanten Anteil, also was ich jetzt von meiner, ich bin kein 90 Millionen Euro Besitzer, warte aus als signifikant bezeichne, so 1-2 Millionen, die würde ich halt einfach mal raushauen, einfach auf den Kopf hauen. Und dann mal gucken, dass langsam Vernunft einkehrt und das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das ist zumindest so meine Vorstellung. Man hat natürlich schlau reden, wenn man nicht in der Situation ist. Es ist wie mit allem. Keine Ahnung, ob das funktionieren würde.
Ja, gab es da nicht mal einen Lotto-Millionär, der dann sogar wieder verarmt ist, seine 8 Millionen dann wieder verloren hat, weil er eben alles rausgeworfen hat?
Mehrere. Also das war ja aber einer, also die Bild-Zeitung hat mal einen ziemlich begleitet, weil der dann, ich glaube, der hat auch einen relativ kleinen Betrag nur gewonnen, irgendwie 2 oder 3 Millionen und hat irgendwie sofort aufgehört zu arbeiten, hat sich eine Luxuslimousine gekauft, einen Chauffeur fest angestellt und hat einfach nur den ganzen Tag Party gemacht und hat natürlich dann auch die Bild-Zeitung daran teilhaben lassen und die haben dann auch ganz genüsslich seinen Niedergang wieder mitverfolgt, wo er dann irgendwie total verschuldet und verarmt jetzt irgendwie in einer Art Plattenbausiedlung wohnt.
Wenn er dann wenigstens so klug gewesen wäre und hätte sich das alles bezahlen lassen von der Bild-Zeitung und von all den anderen Zeitungen, Fernsehen und was weiß ich, um davon zu leben, wie jetzt da die Geissens, die leben ja glaube ich auch ganz gut damit, dann hätte ich einen Sinn dahinter verstanden, aber so dämlich zu sein und alles rauszuschmeißen,
Ja, ich glaube, dass der einfach so gedacht hat, ja, was bedeutet denn Geld? Also das ist ja so, wenn Geld wird dir sofort egal in dem Moment, wo du genug davon hast. Und der wird sich auch gedacht haben, ja, ach komm, Leute, mit eurem mickrigen Popel-Honorar, da könnt ihr mal schön zu Hause bleiben, ne? Geht davon mal essen. Ich habe ja genug Kohle, was soll mir schon passieren? Also kann ich mir vorstellen, dass da einfach dann auch vielleicht bei ihm so eine gewisse Arroganz eingesetzt hat, was das anging.
Spielst du Lotto? Spielst du dann diesen Euro-Jackpot oder spielst du überhaupt?
Gelegentlich. Also ich fange jetzt, also ab und zu, wenn es mich mal juckt, also sprich, wenn die Summe hoch genug ist, dann gehe ich zur Annahmestelle und dann gibt es genau ein Spiel eine Woche. Das sind 2,50 Euro Einsatz. Das finde ich vertretbar. Also das aber jetzt eben nicht auf einer regelmäßigen Basis. Mhm. Also mein Opa hat früher seine Bergmannsrente zum großen Teil in Lottoscheine verkloppt. Der hat dann also, ich weiß nicht, der hat im Monat irgendwie 500 Mark oder sowas für Lotto ausgegeben. Ui. Und hat da das Haushaltsgeld doch deutlich geschmälert, immer mit der Hoffnung, dass er dann den ganz großen Gewinn macht. Und das hat natürlich nie funktioniert. Mhm. Also er hat immer mal was gewonnen, aber längst nicht so, dass es irgendwie kostendeckend war. Mhm. Und das fand ich immer also der hatte eine gute Rente, die haben auch dann nicht schlechter gelebt deswegen, der konnte sich das grundsätzlich erlauben, weil 40 Jahre unter Tage, das war mal noch was wert. Und von daher war das nicht so sehr das Problem, aber ich hatte es trotzdem immer als irgendwie abschreckend empfunden. Mhm. Also ich wollte das nie, weil meine Eltern das aber auch immer sehr stark kritisiert haben. Mhm. Vielleicht liegt es daran.
Das kann ich verstehen, ja. Also ich spiele auch, aber halt immer nur so 3 Kästchen und das über 5 Wochen hinweg. Und also ich spiele regelmäßig, weil ich mir einfach sage, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Und mal immer die gleichen Zahlen und immer wieder verlängern und fertig. Und ja, bis jetzt auch noch nie reich geworden. Also mehr